Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa von Radio Dreieckland am 1. August 2013. Am Mikrofon begrüßt euch Nils und er hat folgende Themen im Programm. Erst gestern fand die türkische Küstenwache 24 ertrunkene Bootsflüchtlinge. Mutmaßlich auf dem Weg zur griechischen Insel Lesbos. Einer der wichtigsten Zielpunkte für Fliehende auf dem Weg nach Europa. Caro sprach mit der Koordinatorin der Amnesty-Kampagne When You Don't Exist, Carmen Dupont, über die Situation auf Lesbos und die Week of Action, die Amnesty International dort vor einigen Wochen organisiert hat. Abgesehen davon, dass dort ständig was in die Luft fliegt, erfahren wir momentan nur wenig aus dem Irak. Nicht nur die europäische Öffentlichkeit, sondern auch die europäische Politik wenden der Region den Rücken zu. Über die Konflikte im Irak sprach Jan mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Musik heute kommt GEMA-frei von der Gruppe Dark Step aus dem Iran. Und wie üblich beginnen wir mit den Nachrichten vom Tage.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
6 Jahre Gefängnis wegen Pornoblog. Anton Iluschenko beschrieb in seinem Blog einen lokalen Nachtclub, der Amateur-Striptease-Bilder von betrunkenen Gästen auf seiner Website präsentierte. Er bezeichnete den Nachtclub als Schandfleck der Stadt Omsk. Dieser Blogspot wurde kontrovers diskutiert und auch ins Englische übersetzt. Dumm nur, dass der Nachtclub dem ehemaligen Polizeichef der Stadt gehört und der über gute Kontakte verfügt. So wurde gegen den Blogger Ende Juli ein Verfahren wegen illegaler Verbreitung und Veröffentlichung von pornografischem Material über das Internet eröffnet. Der Clubbesitzer, der die Bilder ursprünglich veröffentlichte, wurde nicht angezeigt. Der Blogger befindet sich derzeit in Kasachstan, wo er eventuell auch bleiben wird, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Whistleblower Bradley Manning verurteilt. Manning wird vorgeworfen, geheime Dokumente des US-Militärs an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben zu haben. Deshalb wurde er im Mai 2010 festgenommen und ist seitdem größtenteils in Einzelhaft. Am 30. Juli wurde er von einem Militärgericht in 20 von 22 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Im schwersten Anklagepunkt Unterstützung des Feindes wurde er freigesprochen. Allerdings wurde er in etlichen Anklagepunkten wie Diebstahl von Regierungseigentum, Computerkriminalität, Verstoß gegen interne Regeln des Militärs und Spionage für schuldig befunden. Die Summe der maximalen Einzelstrafen könnte sich auf 130 Jahre Gefängnis belaufen, was einer lebenslangen Haftstrafe gleichkommt. Über das genaue Strafmaß wird in diesen Tagen verhandelt. Eine wichtige Rolle bei der Festsetzung des Strafmaßes spielt dabei die Frage, ob durch die Veröffentlichung von WikiLeaks Menschen verletzt oder getötet wurden.
Die Staatsanwaltschaft hat nicht einmal behauptet, dass irgendjemand durch die Veröffentlichung verletzt oder gar getötet wurde. Es wurden keine Beweise präsentiert, die das nahelegen. Der Verteidigung wird trotzdem nicht erlaubt, zu argumentieren, dass die damit verbundenen Anklagepunkte fallen gelassen werden sollten.
That means that these charges should be thrown out.
Julian Assange lebt seit mehr als einem Jahr in der ecuadorianischen Botschaft in London, um sich vor einer Auslieferung in die USA zu schützen. Die Obama-Regierung bereitet derzeit Anklagen gegen 6 angebliche Whistleblower vor, um künftige Veröffentlichungen zu unterbinden.
Heute möglicherweise endgültiges Urteil gegen Berlusconi. Das Verfahren wegen Steuerhinterziehung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten geht heute in die dritte und letzte Instanz. Ihm drohen 4 Jahre Haft und ein 5-jähriges Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden. Aufgrund einer allgemeinen Amnestie und des hohen Alters des Medienmoguls gilt eine tatsächliche Haftstrafe jedoch als unwahrscheinlich. Trotzdem könnte heute das erste rechtskräftige Urteil anstehen. Das Verfahren ist nicht ausschließlich juristisch von höchster Brisanz, sondern birgt auch politisch vielerlei Konsequenzen mit sich, da es zu Auseinandersetzungen in der großen Koalition führen kann.
Spanien hat erste Stadträtin mit Down-Syndrom. Angela Bachiller ist die erste geistig Behinderte in Spanien, die ein öffentliches Amt bekleidet. Da ihr Parteikollege einem Korruptionsverfahren unterzogen wird, rückte die 30-Jährige auf der Liste der konservativen PP vom 18. auf den 17. Platz und befindet sich somit im Gemeinderat der spanischen Stadt Valladolid. Im europäischen Vergleich steht Spanien unter anderem an der Spitze bezüglich Inklusion. Erst vor kurzem gelang es einem jungen Mann als ersten Europäer mit Trisomie 21 ein Studium erfolgreich abzuschließen. Allerdings besitzen Menschen mit Down-Syndrom nur das Wahlrecht, solange es nicht von einem gesetzlichen Vormund entzogen und von einem Richter bestätigt wurde. Über das Wahlrecht von Menschen mit Down-Syndrom in Deutschland berichtet Per Broke von der Lebenshilfe.
Ja, in Deutschland hat das erstmal nichts mit dem Down-Syndrom zu tun, sondern
Alle Menschen, die in allen Angelegenheiten unter Betreuung stehen, sind in Deutschland vom Wahlrecht ausgeschlossen. Wir als Lebenshilfe finden das nicht richtig und haben in den letzten Wochen und Monaten jede Menge Öffentlichkeitsarbeit zu dieser Ungerechtigkeit gemacht und haben auch im Bundestag Verbündete dafür gefunden. Sowohl die SPD als auch Bündnis 90 Die Grünen haben entsprechende Gesetzesinitiativen und Anträge im Bundestag gestartet, aber leider nicht rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit dafür erhalten. Also wir als Lebenshilfe kämpfen dafür, dass wirklich alle Menschen an Wahlen teilnehmen dürfen.
Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Mittwoch, den 31. Juli, fischte die Küstenwache vor der türkischen Westküste 24 Leichen aus dem Meer, ertrunkene Bootsflüchtlinge. Die Behörden vermuten, dass das verunglückte Schiff auf dem Weg zur griechischen Insel Lesbos war. Lesbos ist, ähnlich wie die italienische Insel Lampedusa, einer der Zielorte für Menschen, die versuchen, Europa zu erreichen. Daher wird dort auch die Unmenschlichkeit europäischer Flüchtlingspolitik besonders deutlich. Unmenschliche Haftbedingungen zum Beispiel für Asylsuchende und sogar für Kinder. Und Berichte von Booten, die manövrierunfähig gemacht und aufs Meer zurückgedrängt werden. Die 24 Toten von Mittwoch sind keine Ausnahme, sondern Teil eines Systems, das über Leichen geht. Ein passender Ort also auch, um auf diese Zustände aufmerksam zu machen. Vor einigen Wochen veranstaltete Amnesty International auf Lesbos eine Week of Action. Kollegin Caro sprach mit Carmen Dupont, der Projektkoordinatorin der Amnesty-Kampagne When You Don't Exist.
Während der Aktionswoche in Lesbos wollten die Aktivistinnen zusammen aktiv sein, mit den Menschen vor Ort reden und Erfahrungen austauschen und vor allem ein klares Signal an Griechenland und an die EU schicken, nämlich die Misshandlungen an der Grenze zu stoppen.
That we want the abuses to stop along the border, the detention in very bad conditions that we see in Greece, detention also for very prolonged periods. And then, of course, we also protested against the pushbacks, the practice where the Greek border police and coast guards push people just back to sea without giving them the chance to apply for asylum, but also really doing that in a very violent way.
Carmen Dupont spricht von der langen Haft für Flüchtlinge sowie von den Pushbacks von Flüchtlingsbooten durch die griechische Grenzpolizei. Dafür soll aber nicht nur Griechenland verantwortlich gemacht werden, sondern auch die EU. Die EU soll nämlich Griechenland nicht nur als Türsteherin sehen, sondern auch über eine kollektive Verantwortung sprechen für das, was an der Grenze passiert.
It's very easy to expect from Greece to act as their gatekeeper, but then really not to connect any responsibilities to that. We really think that the European Union has to have an urgent debate about how to share responsibility for asylum seekers and migrants who arrive in countries along the border.
Amnesty fordert die griechischen Grenzpolizisten auf, die Pushbacks zu stoppen, denn sie sind gewalttätig, unrechtmäßig und gefährden Menschenleben. Aber die EU ist eben auch verantwortlich. Und die EU soll in dem Fall für Verbesserungen sorgen und nicht zulassen, dass das europäische Geld für Haftanstalten ausgegeben wird, in denen die Menschenrechte verletzt werden.
For example, we would want that money will go into open reception centers, for example, where asylum seekers and migrants are treated with dignity and are received in good conditions. What we see now is that there's also money from the European Union going into detention centers in Greece, where Amnesty International has documented very bad, inhumane conditions. People are held there for very long periods. They don't know why they are there. They don't know when they will be released. And we want the European Union to spend their money on, a system that is in line with human rights, that promotes human rights, and not to also give money to, for example, detention centers, where we would have big concerns on the human rights situation there.
Amnesty dokumentierte, dass die Gefangenen in den Haftanstalten sehr lange festgehalten werden, dass sie nicht wissen, warum sie da sind und wann sie entlassen werden. Auf Lesbos gibt es zwar jetzt keine Haftanstalten, dafür werden die Flüchtlinge aber auf einer Polizeistation festgehalten. Und darüber hat sich eine Kollegin informiert.
In those police stations, you, for example, you meet minors, children, who are there in a cell, in this case with two other adult women, and they had been kept there already for weeks. They didn't even all have a bed to sleep in. They didn't really know when they would be released. They could hardly go out and get fresh air. There was hardly daylight. And it's very clear that this really is unacceptable, and it really goes against human rights.
In den Zellen sind Kinder, die dort seit Wochen festgehalten werden. Sie wussten nicht, warum sie dort sind, haben nicht alle ein Bett, konnten kaum rausgehen und hatten kaum Tageslicht. Das verstößt klar gegen die Menschenrechte, so Karin Dupont. Es gibt in Griechenland keine Aufnahmestation für Flüchtlinge, sondern sie werden systematisch festgenommen, wie sie weiter berichtet.
When you are apprehended at the border and you don't have papers, you are automatically put in detention. There's not really a system where people can go to an open reception system where their claim will be dealt with, and where they can just wait for the outcome of their asylum procedure, for example, in freedom. That's the problem in Greece, that the system now is that people are systematically, routinely detained, and they don't even know why or when they will be released.
Anders als die griechischen Behörden, nämlich solidarisch, verhält sich eine Initiative vor Ort, welche Karin Dupont getroffen hat. Beeindruckt hat sie an den Freiwilligen, dass sie ein Sommercamp eröffnet haben, wo sie die Flüchtlinge und Migrantinnen unterbringen, für sie kochen und ihre Kleidung waschen.
The local activists who really try to help the refugees and migrants as much as they can, and then the Greek authorities who just completely turn away and don't do anything. And I think we were all very impressed by the commitment and the dedication of these volunteers who then decide to just open an empty summer camp in the capital, and they bring refugees and migrants there. They cook for them, they wash their clothes, It's really beautiful to see that kind of solidarity between people.
Die Aktionswoche ist der Beginn einer längeren Kampagne, womit die Pushbacks und die unmenschlichen Haftbedingungen gestoppt werden sollen. Es gibt auch eine Online-Petition auf whenyoudontexist.eu und dafür werden Unterschriften für den verantwortlichen griechischen Minister gesammelt. Bis Oktober kann dort unterschrieben werden. Und am Ende geht Carmen Dupont nochmal auf die Ziele der Kampagne When You Don't Exist ein.
And yeah, what we really want is that in the European migration policies, is that the priority is really the human rights of migrants and refugees. That it's not about the sealing of the borders at all costs. That it's no longer considered normal that thousands of people die on their way to Europe. We really want to wake up the conscience of Europe as well and really show that, you know, it's unacceptable that these abuses are happening along our borders. Because these are people who, they look for safety, they look for a better life. They don't leave their country of their own will and they should be treated with dignity and respect.
Also sie sagt, dass in der europäischen Migrationspolitik die Menschenrechte von Flüchtlingen Priorität haben sollen. Und es soll auch nicht mehr normal sein, dass tausende Menschen auf dem Weg nach Europa sterben. Carmen Dupont will ein europäisches Bewusstsein für Menschen, die Schutz suchen und ein besseres Leben. Und diese Menschen sollen mit Würde und Respekt behandelt werden.
Das war ein Interview mit Carmen Dupont, der Projektkoordinatorin der Kampagne When You Don't Exist von Amnesty International. Die Kampagne verteidigt die Menschenrechte von Migrantinnen, Flüchtenden und Asylsuchenden in Europa und an dessen Grenzen. Mehr Informationen zur Kampagne sowie die angesprochene Petition gibt es unter whenyoudontexist.eu.
Please.
Die Gewalt im Irak hat ein Ausmaß erreicht, das man sich hierzulande kaum vorstellen kann. Zu den Ursachen gehören die Machtbesessenheit religiöser Parteien sowie eine Blockbildung in der Region zwischen Staaten, die sich vor allem auf den sunnitischen Islam beziehen, auf der einen Seite und dem iranisch-syrischen Block. Die europäische Politik ist indessen ebenso wie die europäische Öffentlichkeit komplett abwesend. Ein Gespräch mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Im Irak hat es dieses Jahr eine Anschlagsserie von kaum vorstellbarem Ausmaß gegeben. Allein im Juli sind nahezu 800 Menschen gestorben bei verschiedenen Anschlägen mit Sprengstoff gefüllten Autos. Seit Jahresbeginn sind es etwa 3000. Herr Steinberg, was geht im Irak vor?
Nun, zunächst einmal ist die Beobachtung richtig, dass die Gewalt im Irak enorm zugenommen hat. Seit April haben wir jetzt ein Gewaltlevel erreicht, wie wir es eigentlich nur noch aus der Spätphase des Bürgerkrieges 2008 kennen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Amerikaner 2011 abgezogen sind, ohne wichtige Probleme des Landes zu lösen. Die wichtigste Ursache dieser Gewalteskalation im Moment dürfte der Autoritarismus des Ministerpräsidenten sein, der nämlich versucht, Säkularisten und die sunnitische Minderheit von der Politik des Landes auszuschließen. Und das führt dazu, dass sunnitische Gruppen enormen Zulauf haben und auch auf die Zusammenarbeit der sunnitischen Bevölkerungsteile setzen können.
Gibt es hinter diesen Gruppen auch andere Länder, die da Einfluss nehmen?
Nein, es ist zumindest nicht nachzuweisen, dass Nachbarländer Einfluss nehmen auf die Situation im Irak. Die wichtigste aufständische Gruppierung ist die örtliche Al-Qaida-Filiale, die sogenannte Al-Qaida im Irak, die sich mittlerweile Islamischer Staat Irak nennt. Das ist eine unabhängige Gruppierung, die in der Vergangenheit vor allem von der Unterstützung bzw. Duldung des syrischen Staates profitiert hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sie hat ihre wichtigsten Unterstützer unter der einheimischen Bevölkerung in den westlichen und nördlichen Provinzen des Landes, die vor allem von Sunniten bewohnt sind. Nachbarländern kann man zumindest nicht nachweisen, dass sie diese Gruppierungen unterstützen. Es gibt sicherlich Privatleute, vor allem am Golf, die an der Finanzierung von Al-Qaida im Irak teilhaben, nicht aber Regierungen.
Jetzt war vor kurzem auch zu hören, dass die Gruppe Islamischer Staat Irak sei auch auf Oppositionsseite im syrischen Bürgerkrieg aktiv geworden.
Ja, das ist sicherlich so. Das konnte man schon an den ersten Anschlägen Ende 2011 in Aleppo ablesen. Das war genau dieselbe Machart wie die Al-Qaida im Irak schon seit Jahren mit einigen Erfolgen in Anführungszeichen anwendet. Und seitdem war es wahrscheinlich, dass Al-Qaida im Irak auch in Syrien aktiv ist. Allerdings haben wir es da wohl mit einer einheimischen Organisation zu tun, die sich die Nusra-Front, also die Hilfefront für die Bevölkerung von Syrien nennt. Die ist allerdings in enger Kooperation mit der irakischen Al-Qaida entstanden. Und man muss auch davon ausgehen, dass es da einen starken irakischen Einfluss gibt. Insofern haben wir jetzt eine Umkehrung der Verhältnisse aus dem irakischen Bürgerkrieg vor einigen Jahren. Damals nämlich hat die irakische Al-Qaida von der Unterstützung syrischer Dschihadisten profitiert. Heute ist es genau umgekehrt.
Ja, wenn man sich das so ein bisschen von außen ansieht, dass im Irak ist jetzt ein von Schiiten dominiertes Regime dran gekommen. In Syrien ist noch ein Regime dran, das von Aleviten dominiert ist. Also ich möchte nicht zu weit zu gehen sagen, dass hier ein Religionskrieg ist, aber es ist doch irgendwie in dieser Region ein Ziehen zwischen da einem Pol, der sich eher auf die Schiiten bezieht und einem, der sich eher auf die Sunniten bezieht, zu sehen.
Ja, es ist allerdings ein etwas vereinfachtes Bild. Aleviten sind zunächst einmal keine Schiiten, sondern sind eine heretische Sekte, die auch von den Zulva-Schiiten, wie sie im Irak und in Iran dominieren, nicht als schiitische Muslime akzeptiert.
Ja, was den Iran ja aber nicht daran hindert, das syrische Regime zu unterstützen.
Das hat allerdings nichts damit zu tun, dass sie nun die Aleviten so besonders lieben, sondern das hat machtpolitische Gründe. Syrien ist der wichtigste Verbündete Irans seit 1980, ein ganz treuer Verbündeter. Und die Iraner wissen ganz genau, dass sie ihren großen Brückenkopf im Nahen Osten direkt an der israelischen Grenze verlieren, wenn Syrien fällt. Auch die Unterstützung für die Hisbollah wird dann nur noch mit größeren Schwierigkeiten vonstatten gehen können. Und deswegen wehren sich die Iraner. Man muss sich allerdings nur mal die irakische Situation anschauen. Dann wird man eben feststellen, dass die Beobachtung einerseits stimmt, andererseits aber politische Kräfte daran mitwirken, dass dieser konfessionelle Aspekt in der Region an Bedeutung gewinnt. Wir hatten im Jahr 2010 im Irak Wahlen. Der Wahlsieger war die irakische Liste, die zwar etwa 80% der sunnitischen Stimmen bekommen hat, damit die Wahl gewonnen hat mit 91 Mandaten, die gleichzeitig aber mit einem massiv säkularistischen Programm argumentiert hat, die eher schiitisch orientierten Parteien, die schiitischen Islamisten, die in den Jahren zuvor aus dem Exil gekommen waren, die haben es dann geschafft, mit iranischer Unterstützung diese Liste von der Regierungsbildung auszuschließen, und seitdem gewinnt dieser konfessionelle Aspekt wieder an Bedeutung. Es ist insofern also kein naturgegebener Religionskonflikt, sondern es ist einer, der von politischen Kräften in der Region geschürt wird, und dazu gehört zum Beispiel die Regierung Maliki, dazu gehören aber auch andere Spieler in der Region.
Welche?
Saudi-Arabien vor allem. Saudi-Arabien sieht auf der sunnitischen Seite wiederum seinen auch stark machtpolitisch geprägten Konflikt mit Iran, unter anderem durch die konfessionelle Brille, fürchtet deshalb besonders die Schiiten im eigenen Land und ist der Auffassung, dass eigentlich alle arabischen Schiiten potenzielle fünfte Kolonnen des Iran sind, nur weil sie die Konfession teilen. Wobei eigentlich die arabischen Schiiten sehr, sehr stark an der eigenen Nation orientiert sind und gar nicht so große Sympathien für Iran hegen. Aber das prägt auch die saudi-arabische Außenpolitik. Und das ist einer der Gründe, weshalb Saudi-Arabien nun in Syrien so aktiv ist, diesen iranischen Verbündeten dort zu stürzen. Und insofern stimmt schon diese Beobachtung, dass wir es da mit einer regionalen Blockbildung zu tun haben.
Was könnte denn der Ausweg für Irak sein? Hat Maliki noch Unterstützung?
Naja, Maliki hat die letzte Wahl nicht gewonnen. Er hat dann mit einigen Tricks und vor allem mit iranischer Unterstützung dafür gesorgt, dass die Schiitenparteien, die eigentlich auf zwei Listen angetreten waren, so die Wahl verloren haben, dann doch noch die Regierung haben bilden können. Es ist schwer zu sehen, wie Ministerpräsident Maliki in den nächsten Jahren von der Macht vertrieben werden kann, obwohl für 2014 Parlamentswahlen anstehen. Er hat seine Kontrolle vor allem über die Geheimdienste, über das Innenministerium, über die Armee enorm ausgebaut, und es wird sich zeigen, ob da nicht gerade eine neue Diktatur entsteht, mit iranischer Unterstützung, allerdings sehr deutlich irakisch geprägt. Wenn das der Fall ist, werden die Probleme im Irak nicht abnehmen, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass nicht der sunnitisch-schiitische Konflikt dort die größten Eskalationsrisiken birgt, sondern vielmehr der kurdisch-arabische. Wir sehen ja im Moment, dass sich die Kurdenregion im Norden des Landes faktisch immer weiter vom Kern Irak entfernt.
Haben Sie irgendeinen Ratschlag für die europäische Politik in dieser Region?
Ich sehe eigentlich keine europäische Politik in der Region, vor allem nicht im Irak. Die europäische Politik der letzten 10 Jahre ist von dem Sündenfall des Jahres 2003 geprägt worden, als nämlich ganz deutlich wurde, dass es da in Europa zwei Lager gibt, die sich ganz fürchterlich darüber zerstritten haben, wie man denn gegenüber dem Irak zu handeln hat. Wir hatten auf der einen Seite die Briten und vor allem die osteuropäischen Staaten und Spanien, Italien, die sich an die Seite der USA gestellt haben nach dem Krieg gegen den Irak. Auf der anderen Seite hatten wir die Deutschen, die Franzosen, die Luxemburger und die Belgier. Und diese Spaltung hat die Außenpolitik der Europäischen Union bis heute nicht überwunden. Und es ist deswegen wohl auch können wir beobachten, dass die Europäische Union gerade dort, wo es doch besonders wichtig ist, nämlich bei einem Land wie Irak, was ja auch weltwirtschaftlich sehr viel wichtiger ist als beispielsweise Ägypten, vollkommen untätig ist. Mein Rat wäre, sich tatsächlich etwas gleichmäßiger um die Staaten der Region zu kümmern. In Ägypten spielt die Europäische Union keine Rolle. Im Irak versucht sie es noch nicht einmal, und auch bei den anderen Konflikten ist der Einfluss der Europäer doch begrenzt. Der erste Schritt wäre tatsächlich da, für gemeinsame Positionen zu sorgen und dort sich vielleicht zu kümmern, wo es im Endeffekt dann doch etwas wichtiger wird als sozusagen im alten Zentrum des Nahen Ostens.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland am 1. August 2013. Verantwortlich für die Sendung war Nils, und er wünscht noch einen schönen Tag.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.